Sie hören einen Podcast von DRS1.
DRS1 jetzt mit der nigelnagelneuen Treffpunktwoche und diese Woche mit dem Joschi Kühne. Er, der am heutigen Vormittag aber nicht hier im Studio steht, er ist auch nicht auf 15 Kilometer Stau im Moment und auch nicht am Billett rausgelassen beim SBB-Bahnschalter, sondern er ist zu Bern. Aber nicht im Bundeshaus oder beim Zeitglockenturm, nein. Er ist in der Stadtgärtnerei und hilft dort den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim Bepflanzen der Stadt, so dass in ein paar Wochen unsere Hauptstadt in voller Blüte steht. Und das bei so einem schönen Frühlingstag. Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, wie grün ist am Joschi Kühne sein Daumen?
Reto, mein Daumen ist blau wie meine schönen Augen. Ich kann mir voll auf den Daumen testen. Also von grünen Daumen kann nicht Rede sein. Du hast so wunderschön gesagt, was jetzt da alles läuft. Wir reden heute im Treffpunkt von den Menschen, die unseren Lebensraum gestalten. Von denen nimmt man eigentlich gar nicht so recht wahr. Man läuft durch die Stadt durch, man läuft durch die Gemeinde durch, sieht wunderschöne Blumenarrangements. Und irgendwie findet man, es ist doch selbstverständlich, dass das so schön aussieht. Und wenn es dann einmal nicht stimmt, dann schimpft man. Jetzt wollen wir wissen, wie das zu und hergeht mit einer Stadtgärtnerei. Und als Beispiel, als leuchtendes Beispiel für diese Berufsgilde, sind wir hier zu Bern, wie du gesagt hast, in der Elfenau, stand da einem wunderschönen Hügel. Ich erzähle nachher mehr, wie das aussieht da. Auf jeden Fall geht es heute darum, die guten Geister hinter der Kulisse mal zu begleiten, zu schauen, was sie für Arbeiten machen. Aber jetzt gehen wir richtig eins drauf zum Frühlingsanfang reden, oder?
Das machen wir, würde ich doch sagen. Es gibt nichts Passenderes als Veronika, der Lenz ist da.
Wollen sie oder nicht, draußen ist Frühling. Und da klopft bei ihr an und da fragt sie, wo und wann bin ich endlich mal dran. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spaß. Veronika, die Welt ist grün, drum lass uns in die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist da.
Der Max Rabe und das Ballastorchester Veronika, der Lenz ist da. Der Titel gilt für alle, die jetzt zuhören, für alle Veronikas, Heinis, Fritzlis, Sonjas. Frühling ist da, Sonne ist da. Es könnte sein, dass das Gemüt langsam auch von außen her erwärmt wird. Heute zum Frühlings, nicht zum Frühlingsanfang, weil der ist ja am 21. März, aber am Anfang von dieser Woche reden wir heute mal von den Leuten, die hinter den Kulissen arbeiten. Sozusagen hinter den Kulissen. Man verlässt sich einfach darauf, dass man in einer Stadt durchläuft, dass man sieht, es hat schöne Blumenrabatte, es hat schöne Blumentöpfe mit verschiedensten Blumen drin, Bäume sind gepflegt, die Stadtgärtner sind für das zuständig, die Stadtgärtnerei. Wir sind in Bern, in der Elfenau. Wahrscheinlich ist das die schönste Stadtgärtnerei der Schweiz, wie man es sagen, weil es ist an einem wunderschönen Platz. Ich stand da wie auf einem Kommandantenhügel oben, zusammen mit dem Daniel Hauser, er ist Leiterbetrieb von der Elfenau. Weil in der Elfenau ist die ganze Stadtgärtnerei mit Werkstätten, mit Pflanzenzucht, mit Gärtnern und alles, was dazugehört. Beschreiben wir zuerst den Ort Elfenau. Ich sehe vis-à-vis einen der Aare, sehe ich den Gurten. Links nicht ganz, ein bisschen verhangen Eigenmönch und Jungfrau. Es ist ein bisschen diesig, stimmt in der Richtung. Und so ungefähr rechts wäre das Bundeshaus. Das ist ein bisschen der Ort und der fließt die Aare durch. Guten Morgen, Herr Hauser.
Guten Morgen.
Wir sind in der Elfenau aussen und sehen rechts unten das Gebäude, die wunderschöne Villa. Ich meine, ist das jetzt eure Gärtnerei dort?
Nein, das ist das Herrschaftshaus aus dem 19. Jahrhundert, wo Anna Fedorowna drinnen gewohnt hat.
Es war eine russische Fürstin oder aus einem russischen Adelshaus. Was hat sie denn nach Bern verschlagen, die Frau?
Ja, sie war unglücklich verheiratet mit dem Zar in Russland und ist nachher auf Bern gekommen.
Bern, das Gebiet da ob der Aare, das ist jetzt aber eine inszenierte Landschaft, weil die Frau hat ja nebst diesen Gebäuden mit der Orangerie, wo wir dann später noch besuchen gehen, verschiedene Gebäude, auch Stallungen, die es früher gehabt hat, hat sie die Landschaft gestalten lassen. Wie ist das zustande gekommen?
Also sie hat einen Landschaftsarchitekt aus dem Elsass, der Herr Baumann, zugezogen, der hier den ganzen Park eigentlich gestaltet hat. Wir haben heute noch eigentlich Bäume aus dieser Zeit, die dann gepflanzt wurden.
Herr Hauser, die Landschaft sieht ja wirklich wunderbar aus. Man könnte ja schon sagen, das ist für öffentliche Zwecke, müssen wir das schon fast noch ein bisschen populärer machen. Wie könnte man das gestalten?
Ja, also es ist jetzt ein Parkpflegewerk, das entsteht, wo man jetzt die historische Pflanzung anschaut und nachher auch entsprechend Pflege wird in Zukunft machen.
Hier als Stadtgärtner zu arbeiten, ist das ein besonders angenehmes Gefühl?
Ja, ist natürlich schön. Wir haben hier sehr ein grosses Naherholungsgebiet und sehr viele Leute aus der Stadt schätzen es hier, ihre Freizeit verbringen.
Und ist ein ideales Gebiet auch für Reparaturen zu machen, für von hier auszurücken in die verschiedensten Einsatzgebiete?
Ja, es ist natürlich hier sehr zentral. Wir haben hier alles beieinander und können so unsere Kollegen in der Stadt optimal bedienen.
Als nächstes wenn wir mal schauen, wie das funktioniert mit den Hecken. Weil Heckenschneiden ist jetzt angesagt, jetzt ist ja schliesslich Frühling, jetzt ist der Winterschlaf vorbei von den Stadtgärtnern. Die haben jetzt wunderbar können schlafen die ganze Zeit. Jetzt müssen sie eben an die Hecken. Wie das zu und her geht, das erfahren wir in ein paar Minuten.
Where the ocean meets the sky, I'm sailing. light it up, light it up. I can still feel a touch of your thin blue jeans. Running down the alley, I got my eyes all over you, baby. Oh, baby. Where the ocean meets the sky, I'll be sailing. I'll be sailing. I'll be sailing. Oh, I've got lightning in my veins, spinning like the handle of a slot machine. In another place, I'm just yanking back at him. No expression on my face. The rhythm of my heart is beating like a drum. With the words I love, you're rolling off my tongue. Oh, never will I roam, for I know my place is home. Where the ocean meets the sky, I'll be sailing.
Der Treffpunkt auf DRS1 am Montagmorgen, wo die Sonne scheint. Wir sind in Bern. Für Sie schauen wir hinter die Kulissen. Wir fragen, was macht eigentlich ein Stadtgärtner oder eine Stadtgärtnerin? Wir haben den Ort vorne beschrieben, Elfenau. Das ist einer der schönsten und vor allem ist es auch der grösste Park in der Stadt Bern. Es ist ein Naherholungsgebiet. Ich sehe da Haufen, ja, schon einen Haufen Leute, die am Spazieren sind, mit den Hunden am Umwackeln, Richtung Aaren runter. Es sind Leute, die am Joggen sind. Es sind aber auch Leute schon am Arbeiten, wie jetzt zum Beispiel der Christoph Teuscher. Er ist Kreisleiter Unterhalt Ost bei der Stadtgärtnerei Bern. Guten Morgen, Herr Teuscher.
Guten Morgen.
Ich habe vorhin ein bisschen despektierlich gesagt, natürlich, jetzt die Gärtner haben jetzt den Winterschlaf hinter sich, so langsam kommen sie aus den Löchern führen. Für Sie ein bisschen Beleidigung, oder wie empfinden Sie das?
Ja, nur eine leichte Beleidigung. Also wir sind natürlich seit dem Winter dran, die Bäume und die Sträucher im Schneiden. Und haben von dem her nicht viel mitbekommen vom Winterschlaf.
Es war aber ein bisschen ein strenger Winter gewesen. Natürlich erst recht, mussten mehr unternehmen?
Ja, durch das, dass wir Ende Oktober so viel Schnee haben bekommen, wo die Bäume noch Laub drauf hatten, haben wir dort massive Schäden an den Bäumen. Wir rechnen mit etwa 400'000 Franken Schaden, rein nur durch den Schnee, was es den Bäumen und den Sträuchern gegeben hat. Und jetzt zusätzlich haben wir auch noch recht grosse Schäden bei den Rasen, weil es Schneeschimmel hat gegeben von diesem langen Schneedruck. Und da sind wir jetzt laufend dran, das wieder in Ordnung zu bringen.
Sieht man das jetzt schon? Könnte ich das als Laie mitvollziehen, was Sie meinen, mit Grauschäden? Auf dem
ja, wenn wir hier runter schauen, zum schönen kleinen Rasen, dort ist die Hälfte alles braun. Das ist, weil der Schnee die Rasenhalmen übereinander gelegt hat. Und das hat dann eine Pilzkrankheit gegeben, wo es so eine schleimige Oberfläche gibt auf dem Rasen.
Und wie kann man das jetzt korrigieren?
Das tun wir jetzt mit Vertikutiermaschinen. Das sind Maschinen, die feine Messer dran haben, rausschneiden und dann wieder düngen, ansäen, dass das wieder grün wird.
Also ich nehme mein Winterschlaf Votum zurück und sagen, ihr seid so wahnsinnig fleissig. Jetzt gehen wir nämlich sogar noch zu den Hecken. Sie erklären mir bitte, warum muss man denn jetzt die Hecken schneiden?
Also die Hecke ist jetzt so der letzte Moment, wo man die noch schneiden kann. Bei den Wildhecken, das sind alle die, die man nicht in Form schneidet mit der Heckenschere, geht es darum, dass man laufend immer wieder das alte Holz rausnimmt, sodass wieder die jungen Sträucher nachtreiben können und dass überhaupt wieder Licht am Boden kommt. Sonst hat man einfach mit der Zeit nur noch einen Wald in diesen Hecken.
Hat man denn jetzt auch damit ein bisschen gewartet, das noch zu schneiden, weil es vielleicht gewisse Tiere hat, die jetzt dort ihren Aufenthalt haben?
Nein, also wir müssen es eben im Winter schneiden, so dass wenn im Frühling die Vögel kommen in die Wildhecken rein, dass man die nicht mehr stört. Also Grosstiere im Winter hat es nicht, es kann Igel drin haben, die sich verstecken und überwintern. Auf das müssen wir aber so ein bisschen schauen.
Als was würden Sie jetzt die Hecken bezeichnen, als was für eine wichtige Pflanze, zum Beispiel im Stadtbild oder in den Parklandschaften?
Also die Wildhecken bieten eben all diesen Tieren die Möglichkeit, sich zum Teil im Winter zu verstecken. Im Herbst bis im Winter rein hat es Beeren dran, die für die Vögel wichtig sind, sodass sie sich ernähren können. Und es sind generell einfach ein Rückzugsgebiet für all die Tiere, die im Stadtraum leben.
Auf was muss man besonders achten, wenn man jetzt die Hecken schneidet? Sie sagen, die Luft schaffen, kann man auch schauen, dass sie eine gewisse Höhe nicht überschreitet. Was sind die besonders wichtigen Aspekte?
Also es geht wirklich darum, dass man laufend wieder Jungwuchs nachher überkommt. Das nimmt man das alte Holz raus. Bei den Haseln sieht man das am besten, wo man zum Teil armdicke Stämme drin hat, die man spätestens dann rausnehmen sollte, wie man sie junger sieht. Und dann geht es darum, dass sie nicht allzu hoch werden, nicht unbedingt in die Bäume wachsen. Ja.
Weil es eine Konkurrenz gibt zwischen den Bäumen und den Hecken?
Ja, je nachdem, was für Bäume dass wir ringsherum haben, haben dann die jungen Äste von den Bäumen keine Chance mehr. Würden braun oder absterben. Und darum nimmt man das so laufend immer wieder raus.
Das sind jetzt eben die Wildhecken. Was machen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer daheim, die einen Garten haben oder Garten pflegen und Hecken haben? Was müssen sie dort achten?
Dort müssen sie auf das Gleiche achten, wie ich jetzt gerade erklärt habe, dass man die laufend immer wieder rausschneidet. Man hat dort die Möglichkeit, zwischendurch auf Stock zu schneiden, wo man wirklich ganze Sträucherboden eben abschneidet. Und dort sollte man eigentlich nie den ganzen Bitz auf einmal abschneiden, sodass Tiere, die sich verstecken wollen, die Möglichkeit haben, nach links oder nach rechts auszuweichen und dort nach wie vor intakte Hecken finden.
Wie gross können Hecken werden eigentlich? Ich sehe, sie sind alle relativ niedrig da. Gibt es auch grössere Hecken?
Ja, das gibt es schon. Also die Haseln die werden bis 5-6 Meter hoch. Andere Sträucher wie die wilden Meertrübeli, die werden nur 1,5 Meter hoch. Und das ist auch etwas, wo man ein bisschen darauf schauen muss, dass man dort so ein bisschen einen Ausgleich hat von niedrigem zu hohem. Und je breiter das so eine Wildhecke ist, desto besser kann man das so immer wieder abstufen.
Jetzt kommt natürlich eine Größe dazu. Bei 6 Metern muss man schon bestimmte Apparaturen haben. Sind denn da ausgerüstet mit Leiterwegen sozusagen oder mit Hebebühnen?
Für diese Sachen sind wir das nicht. Das brauchen wir dann wirklich in den Bäumen oben, wo wir müssen die Äste oben abnehmen müssen. Wo es zum Teil besser geht, mit einer Hebebühne direkt in die Kronen hineinzugehen. Es gibt aber Orte, wo man gar nicht so dazukommt. Für das haben wir dann eine Seiltechnik, wo unsere Leute sich anbinden können, den Bäumen oben. Meine Gärtner gehen so in die Bäume auf bis 15 Meter etwa, wo die sich dann mit einer Kurzleinentechnik in der Mitte des Baumes anbinden und laufen dann auf die Äste raus.
Das sind also sozusagen Stuntmans oder Akrobatengärtner. Brauchen die spezielle Ausbildung?
Ja, jetzt meine Gärtner die haben so eine kurze Einführung. Wenn es dann wirklich in die Baumpflege hineingeht, wo sie in den grossen Bäumen sind, das sind dann reine Baumpflegespezialisten, die dann wirklich Seiltechnik haben, fast drüber als das Bergsteiger haben.
Wir wollen so schauen, wie das funktioniert, wenn man höhere Hecken schneidet oder eben auch Bäume schneidet. Unsere Reporterin Karin Frey ist unterwegs. Wir hören die Reportage in ein paar Minuten. Stadtgärtner, das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass das Stadtbild oder das Gemeindebild von der Gemeinde zum Beispiel eben auch ein schönes und anmächerliches ist. Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit, wo man dann die ersten Blumen langsam kann sehen und setzen, wo man Blumenpracht für den Sommer kann vorbereiten. Wir sind stellvertretend für alle Stadtgärtnereien in der Schweiz, wo es ja übrigens auch einen Verband gibt dafür. Stellvertretend dafür sind wir in der Hauptstadt, in Bern. Man kann nicht nur auf Bern zum Zeitglockenturm anschauen oder das Bundeshaus und die vielen fleissigen Politiker und Politikerinnen. Man kann zum Beispiel auch in die Elfenau. Und da sind wir. In der Elfenau kann ich Ihnen sehr empfehlen. Wunderschönes Gebiet an der Aare, ganz nahe an der Aare. Ich sehe dort oben einen wunderschönen Park aus dem 19. Jahrhundert, wo heute die ganze Produktion von der Stadtgärtnerei daheim ist und läuft. Das ist natürlich nur einer von den vielen Orten, wo die Gärtner unterwegs sind. Unsere Reporterin Karin Frey ist raus in die Stadt mit dem Baumpflegeteam, das gerade am Holz war.
Zu all dem, was die Stadtgärtnerei pflegt, gehören natürlich nicht nur die ganzen Blumen. Wir stehen hier an der Aare an, an einem riesigen Hang, und das ist alles bewaldet und bepflanzt. Peter Kuhn, Sie sind der Leiter vom Baumkompetenzzentrum. Was passiert jetzt da gerade?
Also hier fällen wir jetzt Bäume fällen, aus den Sicherheitsgründen. Wir haben unten eine steile Felswand, wo der Geologe Risse drin hat gesehen, und dort sind die Wurzeln der Bäume drin. Jetzt hat man Angst, dass der Felsen absprengen kann. Jetzt müssen wir die Bäume zur Sicherheit des Felsen fällen, wo unter anderem gehen auch Fußweg dadurch, dass dort nicht irgend schlimme Sachen passieren
kann. Jetzt können wir vielleicht schnell runterschauen. Das sind ja jetzt nicht so wahnsinnig alte Bäume. Da wird jetzt einfach alles geräumt und dann?
Also ganz alles räumen wir nicht. Wir nehmen nur punktuell die grössten rausnehmen. Also, dass wir die Pflege im Griff haben, dass wir den Felsen, der jetzt gefährdet ist vom Abbrechen, dass wir den auch freigeschnitten haben. Den Rest lassen wir sein und dann auch wieder die jungen Pflanzen aufforschen, dass wir jeden Waldcharakter behalten können.
Wie viele Bäume pflegen ihr eigentlich in der Stadt Bern?
Also wir haben gut 21'000 Alleebäume, die wir pflegen. Und das sind Strassen und Parkbäume, die wir pflegen.
Ohne Wald?
Ohne Wald, ja.
Jetzt, wenn ich hier so den Hang schaue, hat es hier auch ganz grosse Bäume. Das ist, glaube ich, riesige alte Eiche. Kommt die auch um?
Nein, die erhalten wir ganz sicher. Erhalten. Das ist uns ein grosses, grosses Anliegen, dass wir die Bäume erhalten. Wir lassen nur die kränksten umlassen. Und das Wichtigste für unsere Aufgabe ist, dass wir die Bäume erhalten.
Wie alt ist die Eiche?
Die ist sicher gut 500-jährig.
Jetzt ist ja das häufig auch ganz eine emotionale Sache, wenn so Bäume gefällt werden. Stellen wir vor, gerade in einem Stadtquartier, wenn man es noch ein bisschen grün vorzu hat. Wie reagieren die Leute auch, wenn ihr antrabt?
Das ist ganz verschieden. Das ist die einen, die das Gefühl haben, ja gut, endlich kommt er um. Und die anderen, die sagen, ihr seid Baummörder, wieso lässt ihr die um? Und dort stehen wir nachher einen Herrenstall, mit den Leuten diskutieren, die ihnen Probleme erklären und die sicher ihnen möglichst nah so erklären, dass sie so verstehen, wieso das jetzt ein Baum gefällt werden muss.
Und die Fälle, wie Sie gesagt haben, ja nur, wenn sie krank sind. Und das sieht man dann gar nicht immer. Oder was können die Bäume so haben?
Also das kann einerseits so sein, dass man es überhaupt nicht sieht. Das können holzzersetzende Pilze sein, die der Baum verfressen von innen raus. Das können einerseits Pilze sein, die nur der Wurzeln verfressen. Und dann würde er einerseits plötzlich einmal umfallen. Und dann kann er auch noch schön und grün sein. Oder es kann auch jüngere Bäume sein, wo wir das Problem mit dem Salz haben. Das ist für uns ein ganz grosses Problem. Die Salzschäden, die wir haben.
Das Wintersalz?
Richtig, ja. Vom Winter. Und dort ist es so, dass es
11-12 Meter
viel bei den Strassen, gerade vor allem bei den Bushaltestellen, dort leiden sie am meisten Bäume.
Jetzt müssen wir, glaube ich, hier weg. Da kommt ein Bagger mit einer Schaufel. Ja, nicht eine Schaufel, es ist fast ein halber Kran, der jetzt hier den Baum hebt.
Ja, das ist richtig. Er tut jetzt den auf die Seite drücken, dass er dann auch schön in die richtige Richtung wird fallen.
Und nicht uns auf den Kopf.
Genau, richtig.
Wie ist das eigentlich? Da gibt es ja wahrscheinlich ganz verschiedene Techniken. Wie man, ja, jetzt, Achtung! Jetzt ist okay. Es gibt ja wahrscheinlich ganz verschiedene Techniken, wie man die Bäume fällt. Also auch so sicherheitsmässig.
Ja, das ist richtig. Wir tun ganz verschieden. Das Einfachste, was geht, ist natürlich so, wie wir es jetzt hier sehen, am Boden ganz. Oder was wir dann schwieriger haben, das ist mit der Hebebühne, wo wir dann stückweise fällen können. Wir haben aber auch Ecken, wo wir mit der Hebebühne nicht herkommen. Und dann gehen dann unsere Baumpfleger in den Baum rein mit Stiegisen, Klettertechnik, wo sie immer gesichert sind. Und dann können wir so Bäume stückweise zerlegen.
Also das wären die Standgärtner?
Genau, ja.
Wie funktioniert das? Also ihr klettert wie hoch?
Also die Klettertechnik, die ist so, dass wir uns im Baum installieren können. Die setzen sich einen Ankerpunkt setzen oben im Baum. Und nachher klettern sie und sind immer gesichert an einem Seil.
Welche sind jetzt eigentlich die Bäume, die am heikelsten sind, wo man nicht so klettern wegen den Ästen brechen können?
Also die am brüchigsten sind, das sind sicher die Bäume, die am ersten wachsen, dass sie Pappeln, Weiden und Birken, die relativ brüchig sein können.
Die am ersten wachsen, wie meinen Sie das?
Das ist eine Fläche, wo noch keine Pflanzen sind. Das sind die ersten Bäume, die kommen. Das sind dann die sogenannten Pioniergehölze.
Und die brechen am schnellsten?
weil sie schnell wachsen, können die noch schnell brechen. Ja.
Jetzt komme ich da fast ein bisschen Schiss über die Schaufel, plampelt hier über uns und transportiert Holz weg. Ich glaube, wir stehen ein bisschen weg. Peter Kuhn, Leiter vom Baumkompetenzzentrum. Sie sind jetzt das so ein bisschen am Überwachen, auch, dass das klappt. Was ist euer Tagesgeschäft heute noch?
Also, wir sind meistens nicht so genau planbar. Bei uns kommen viele spontane Telefone, wo wir noch schauen müssen, wenn irgendwie ein Bürger anruft, oh, da hängt ein Ast oder da ist etwas abgebrochen. Wenn vielfach irgendwie im Meteo angesagt ist, dass ein Unwetter kommt oder so, kommen viele besorgte Telefone, wo sie sagen, wir können schauen, unser Baum geht kurz um und dann gehen wir schauen. Und meistens ist es nie so schlimm, wie es nachher dargestellt ist.
Also Pflege beinhaltet einerseits zu schauen, dass Bäume gesund sind, auf der anderen Seite aber ganz klar auch die Sicherheit der Leute.
Sicher, ja. Die Sicherheit ist für uns oberste Priorität, dass wir Personensicherung gewährleisten können. Darum tun wir auch Bäume ganz genau beobachten. Wir tun sie gut beurteilen, dass wir eine Baumpflege machen können. Das ist uns wichtig, dass wir Bäume behalten können. Wir wollen hier in Bern schöne, grosse Bäume haben. Und dann probieren wir sie möglichst lang zu haben. Und irgendwann ist aber auch der Punkt, wo wir nachher die Sicherheit und nachher vielleicht auch fällig machen müssen. Aber wir pflegen sie immer möglichst lang pflegen.
Danke, Peter Kuhn. Wir gehen jetzt wieder raus in die Elfen. Auch dort hat es nämlich auch ganz Haufen alte Bäume.
Ja, dort haben wir auch Haufen schöne alte Bäume. Wir haben alte, ganz alte Eichen, die noch vor Anna Federowa waren. Wir haben auch schöne Linge dort. Eine wunderschöne Allee, die wir schön geniessen können.
Und ob der Allee da stand ich gerade gesehen. Ich kenne allerdings Bäume nicht. Ich habe einen Haufen bäumige Kolleginnen und Kollegen, die mir einmal helfen und vor allem eben auch Fachleute, die wissen, wie die Bäume heissen. Wir haben es in den nächsten Minuten dann auch von Rosenbäumen. Ich kann mir sagen lassen, dass die bis zu 15 oder 18 Meter hoch werden. Wahnsinnig hohe Rosen. Mit einem Rosenspezialist, der die ganz kleinen Rosen pflegen kann, reden wir in ein paar Minuten.
There are no words I can think of to say to you. Got to admit it's your love that pulled me through. And you are the reason I'm losing my mind. I'm out of control and I can't sleep at night. And I'm wondering, you are my world, you are too much. I share it all with you and dance with me forevermore. We'll touch the sky and have it all. And look at the moon, silver lining. I know it's shining for me. In dreams I walk into the single blues.
DRS 1 mit dem Treffpunkt am Montag. Heute zu Garten, zu Stadtgärtnerei. Wir sind in Bern auf der Ilvenau-Aussen. Ein wunderschönes Parkgebiet zum Spazieren, zum Wandern, zum sich verlustieren, zum aber auch prächtige Pflanzen anschauen. Wir gehen dann später noch in die entsprechenden Häuser. Jetzt habe ich vorhin etwas gesagt von 18 Meter hohen Rosen. Die gibt es tatsächlich. In Bern hat eben auch noch einen wunderschönen Rosenpark. Bei mir ist jetzt der Johannes Sami, er ist Rosenspezialist und Gärtner. Was machen wir mit einer 18 Meter hohen Rose?
Ja, wir tun die im Sommer, also im August, tun wir die neuen Triebe auch einbinden, damit wir sie möglichst zu oberst ziehen können.
Sie tun die drei binden? Habe ich das richtig?
Die tun wir anbinden an Tannen, wo sie dran wächst.
Also man muss sich ein bisschen unterstützend festbinden. Sie sind der Rose.
Dass sie vom Dings schon aussieht, wenn sie blüht, dann gibt es einfach wie ein weißer Teppich.
Wie viel Arbeit gibt es denn, dass es eben Rosengarten? Gibt es da einen irgendwo noch?
Der Garten ist eigentlich ein arbeitsintensiver Garten, wo wir ausser Jänner oder Anfang Februar sind wir sonst immer dran.
Sie sind ein Fachmann für Rosen. Könnt ihr uns jetzt vielleicht, wir haben hier einen Stock, einen Rosenstock, ist das richtig? Was ist das für eine Rose?
Das ist sicher eine Nedelrose.
Eine Nedelrose heisst ein...
Eine grossblütige Knopfrose.
Und wieso steht jetzt die einfach da? Ist denn jetzt Zeit, um ein Rosenstück zu pflanzen?
Die Zeit ist da, für Rosenstück zu pflanzen. März bis ca. Mitte April.
Also wer jetzt...
Später pflanzen will, dann hat man die Rosen aus dem Container.
Was ist der Unterschied?
Der Container ist eine eingepflanzte Rose in einem Topf oder eben in einem Plastiksack.
Das ist jetzt in dem Fall eine Containerrose.
Eine Containerrose.
Wie gehen wir jetzt vor, um die jetzt entsprechend am besten oder guten Platz zu
machen? Die würden wir jetzt für zu pflanzen, würden wir die jetzt zurückschneiden.
Können Sie uns also mal zeigen, wo das sie denn schneiden? Ich sehe jetzt, sie sind etwa 20 cm hoch,
die Triebe. Die sind so mittelstarke Triebe, dann würde ich sagen, wir schneiden sie auf 4 bis 5 Augen schneiden.
Augen sind dort, wo Triebe sind,
das
ja.
Das sind Triebe. Die würden wir jetzt also so abhauen.
Schneidet Herr Sami die Triebe ab. Das Gewächs wird radikal abgekürzt. Man könnte eigentlich schon fast meinen, jetzt passiert mit dem nichts mehr. Wie lange geht es?
Nicht mehr. Die würde jetzt etwa ca. Ende Mai, Anfang Juni wird die blühen.
Und auf was für Boden müssen wir die jetzt entsprechend am besten rein tun?
Am liebsten Lehmboden, also ein schwerer Boden.
Ein schwerer Boden? Warum denn ein schwerer Boden?
Weil die Rosen haben keinen schweren Boden. Sie sind Tiefwurzler. Sie gehen also mit den Wurzeln auf 1,20 m, 1,30 m Kachi. Und darum braucht das auch schwerer Boden. Und vor allem tun wir im Frühling sie düngen mit einem Langzeitdünger, damit man nachher im Sommer nicht noch einmal muss nachher düngen.
Sind die Rosen jetzt geeignet zum Stadtbild verschönern? Nehmen wir jetzt eben die Stadt Bern.
Und ich finde, es ist in den Teilenanlagen ist das sehr schön, wenn Rosen drin sind.
Sie sind ja unterwegs, viele in der Stadt, und pflegen eben die Blumentrögli pflegen. Sie gehen mit dem Wassercontainer, sie sind zuständig auch für die Wechselflorbepflanzungen. Was gibt es da für besondere Aspekte, wo man muss aufpassen darauf?
Ja, das sind mal die Leute, die man muss aufpassen muss. Weil das sind immer nicht immer drin in der Schale hocken. Und vor allem, dass sie nicht alles kaputt machen.
Wie könnte man denn das quasi überwachen, dass sie nicht alles kaputt machen?
Ja, das ist ganz schwierig, oder? Das passiert in den meisten Fällen in der Nacht.
Ihr macht es natürlich einfach auch schön.
Und vor allem passiert es zwischen Freitagnacht und Montagmorgen.
Dann sind die grossen Partygänger. Was ist denn besonders schlecht für die Pflanzen?
Ja, dass sie einfach ausschreissen, kaputt machen. Oder auch, wie soll man sagen, sich ergeben rein oder urinieren. Es ist einfach alles, was man so sieht drin.
Ist das ein Unterschied, wenn man einen Hund dran bisselt?
Ja, sicher merkt man das.
Warum denn?
Es schmeckt anders.
Das dazu. Und ist es auch schärfer quasi gegen die Pflanzen?
Ja, ja. Aber wir sehen natürlich auch, dass es Leute gibt, die den Hund direkt reinlöpfen.
Sogar? Und kommt es auch vor, dass man etwas mit heimgehen lässt, weil es doch so schön aussieht?
Ja, das ist ganz normal.
Hat sich
das
verändert die letzten 20 Jahre?
Das ist im normalen Bereich noch.
Jetzt ist ja der SC Bern immer wieder mal im Gespräch. Spielt denn so etwas eine Rolle, wenn ein Match ist?
Das merken wir schon, wenn der SCB oder wenn IB verliert, dass der Schaden manchmal grösser ist.
Das ist gut, hat gestern die IB auswärts gespielt, oder?
Ja, sicher schon.
Und hat sich das verändert in den letzten Jahren, wie die Leute umgehen mit den öffentlichen
Mitteln? Wenn ich zurückdenke an die Anfangszeit, die ich gemacht habe, hat sie sich schon ein bisschen verändert. Am Anfang war es schlechter gewesen. Gut, wir hatten mehr Schalen gehabt. gegenüber heute. Und wir haben vor allem dann nur Granium drin. Heute haben wir andere Pflanzen noch drin. Aber wenn ich das richtig zurückdenke, ist einfach der Juni der schlimmste Monat, der am meisten vorkommt, weil die alten Granium bei den Leuten kaputt gehen.
Und wenn dann wieder mal ein Fußball-EM wäre, wäre wieder ein Haufen Zeug, wo liegen bleiben würde. Was alles liegen bleibt auf der Straße, respektive in der Nähe von Parkanlagen, das erfahren wir als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis. Merci für alle. Sali. Der Treffpunkt am Montagmorgen zu Stadtgärtnereien, zu Stadtgärtner. Wir haben vorhin über Rosen geredet. Wir reden von einer Stadtgärtnerei hier in Bern, wo für etwa, ich sage die Zahl nicht auswendig, kann sie gerade lesen, 3.885.000 Quadratmeter zuständig ist oder etwa für 30 Quadratmeter pro Einwohnerin von der Stadt Bern. Was da alles zusammenkommt in diesen Parkanlagen, über das reden wir jetzt, was nämlich alles rumliegt. Jetzt sind wir hier in der Elfenau und bei mir ist der Christoph Deuscher, er ist der Kreisleiter Unterhalt Ost in der Stadtgärtnerei. Ich meine, was wir jetzt gerade hier sehen, ist das Normalzustand. Wir haben Scherben von Bierflaschen, ich sage nicht welche Marken, wir haben verschiedenste Dosen, Säcke. Oder ist es das inszeniert? Sieht es wirklich so aus?
Nein, es sieht eigentlich leider am Montagmorgen so aus, aber es sieht auch während der Woche wieder so aus. Je wärmer das Wetter ist, desto mehr Abfall liegt da rum.
Das sieht eigentlich aus wie ein schlimmes Szenario. So wünscht man sich so etwas nicht. Ich meine, wie können jetzt Leute so etwas hinterlassen? Haben Sie schon mal jemanden angetroffen, der das hinterlassen hat und ihn nachher gestellt auch?
Nein, direkt angetroffen. Noch niemand, weil das passiert dann meistens in der Nacht oder im Abend, wo ich mal daheim bin. Aber ja, das ist so. Wir lesen mittlerweile etwa dreimal mehr Abfall zusammen als noch vor 10 Jahren. 4 bis 5 Leute sind bei der Stadtgärtnerei tagtäglich noch mal unterwegs, für Abfall zusammenzulesen. Das gibt etwa 30 bis 40 Badwannen voll Abfall täglich.
Also ich habe jetzt wirklich am Anfang aus dem Augenwinkel das angeschaut und gedacht, ja, Mann, das ist jetzt, um uns zu zeigen, wie schlimm das kann aussehen. Was hat es denn sonst noch für Sachen? Das sind Bierflaschen, das ist der eine fürchterliche Schaden. Aber gut, ich muss sagen, es hat aber auch da, wo hätte es jetzt denn da einen Kübel da oben, um das Zeug zu versorgen?
Ja, der Kübel ist gerade hier hinter uns, 10 Meter weit weg. Sobald man nachher Aren unter ist, dort ist halt, wenn die Grillsaison losgeht, und die hat jetzt eigentlich das Wochenende angefangen, fährt dort auch der Abfall richtig an. Und zum Teil liegen dort auch sehr komische Sachen da rum. Also man nimmt das Grillgut mit dem Wägeli aus dem Supermarkt mit. Das Wägeli bleibt dann unten, der Franken den knüppelt man irgendwie raus. Dafür bleibt noch das Kotelett vakuumverpackt liegen. Und auch noch so komische Sachen sind, wenn die Schulzeit durch ist, dann finden wir in den Park überall Schulbücher, die man lieber nicht mehr will, nach 9 Jahren Schule oder so.
Unglaubliche Szenen spielen sich da offenbar ab. Also mit Einkaufswägeln, die man schon als Grillrost verwendet und nachher einfach liegen lassen. Jetzt haben wir auch noch Spielplätze hier als Beispiel, wo die Stadtgärtnerin auch zuständig ist. Das ist so ein violettes Teil, das sehr futuristisch aussieht, das Blech darunter hat. Ist das jetzt nach speziellen Kriterien eingerichtet worden?
Ja, also das ist so eine Viererwippe, wo die Kinder die Möglichkeit haben, mit dem Bauli, das da in der Mitte hat, einen gegenseitig Goal zu machen. Von denen haben wir aber nicht sehr viel, weil sie einfach rein aus Metall und Plastik sind. Was wir viel mehr haben, sind so Klettertürme, wie wir hier sehen. Und bei denen muss man regelmässig, also wir 4-mal im Jahr, die Spielgeräte alle im Detail kontrollieren. Wir schauen, ob die Verbindungen alle noch stabil sind, ob nicht irgendwelche Balken morsch sind, Fundamente, die man kontrollieren. Und der Fallschutz, hier haben wir jetzt Holzhäcksel als Fallschutz. An vielen Orten haben wir auch Kunststoffmatten, die in einem Guss hergetan werden, sodass es keine Straubenunfälle geben kann.
Sendung Treffpunkt am Montagvormittag, der Treffpunkt diese Woche mit meinem Kollegen Joschi Kühne. Er, der seit dem 9. Uhr heute Morgen zu Bern in der Stadtgärtnerei mit den Menschen unterwegs ist, die verantwortlich sind, dass unsere Bundeshauptstadt das ganze Jahr grün aussieht. Wir sind schon bei kleinen Hecken, über 18 Meter hohe Rosenbäume haben wir kennengelernt, Kinderspielplätze bis zu der Granium. Wir sind also schon in der ersten Stunde an den verschiedensten Orten unterwegs gewesen, haben eben zum Beispiel gehört, dass es für Gärtner keinen Winterschlaf gibt, ganz im Gegenteil. Und jetzt, um was geht es jetzt in der zweiten Stunde, Herr Gärtnermeister Kühne?
Jetzt geht es darum, alle pilzbefallenen Wiesen noch mal zu analysieren. Nein, natürlich nicht, das haben wir schon längst hinter uns, Reto. Jetzt sind wir da eben, wie gesagt, in Bern, in der Elfenau, da ist die Stadtgärtnerei, bei all diesen Gebäuden, da hat es auch Glashäuser, wo die Pflanzen gepflegt werden, gezogen werden. Es hat auch eine Ausstellung mit Kakteen. Es hat die Orangerie, wo die Pflanzen überwintern, die kommen jetzt dann bald raus. Aber es hat eben auch Spielplätze, weil es ist ja ein öffentlicher Park. Und bei den Spielplätzen sind wir vorne stehen geblieben, für die letzte Stunde. Da sehe ich jetzt gerade bei einem anderen Spielplatz, hat es eine Loki aus Holz, natürlich wirklich einfach rudimentär aus Holz, gefertigt aus einem alten Baumstamm. Herr Teuscher, nach was für Kriterien wählen Sie so Spielsachen aus, so Spielgestaltung, Spielplatzgestaltung?
Also in den letzten Jahren hat man einfach darauf geschaut, dass man all die Holzspielgeräte hat, wie man da hinten nach einer Schaukel sehen, wo einfach alles gleichmässig gerade Holz ist. Das ist mit der Zeit ein bisschen langweilig. Und der Trend geht mittlerweile schon ein bisschen darauf, dass man wieder Spielgeräte nimmt, die aus Holz sind, die eher ein bisschen natürlich krumm sind. Oder wie hier die Kletterwand aus dem Granitfelsen, wo sie hochklettern können. Und dementsprechend müssen wir dann die verschiedensten Geräte auch immer eben verschieden kontrollieren. Da haben wir Fachleute, die extra ausgebildet sind, die dann müssen schauen, ob das all diesen komplizierten DIN- und ISO-Normen entspricht, also das wirklich verhält.
Also nach was für Kriterien die gebaut werden? Tun Sie denn, Herr Teuscher, die Geräte erfinden? Die Stadtgärtnerei Bern oder wer macht das?
Nein, das sind nachher Spielgerätehersteller, die eigentlich planen, zeichnen und nachher laufend immer wieder mit neuen Ideen auf den Markt kommen. Und wir probieren dort, so weit es geht, diesen neuen Trends alles wieder gerecht zu werden.
Wie viel Mal pro Jahr müssen Sie so einen Spielplatz erneuern quasi?
Ja.
Im Laufe der Jahre, Entschuldigung.
Ja, so nach 10, 15 Jahren sind die Holzgeräte meistens durch und dann wird es dann Zeit, etwas Neues herzutun.
Der Herr Teuscher, Christoph Teuscher, Kreisleiter Unterhalt Ost von der Stadtgärtnerei Bern. Jetzt, wo es Spielplätze hat, hat es natürlich eben Kinder, hoffen wir natürlich immer wieder. Da oben gibt es eben auch eine spezielle Schule. Und zwar gibt es das grüne Klassenzimmer. Das grüne Klassenzimmer, dafür verantwortlich ist Ursula Miranda. Sie ist verantwortliche für Natur- und umweltpädagogisches Angebot, wo eben grünes Klassenzimmer heisst. Sind denn die normalen Schulen einfach nicht im Stand, einen naturnahen Unterricht zu geben, dass Sie jetzt das Angebot bieten von Miranda?
Nein, wir sind einfach eine Ergänzung zu den Naturthemen, die hier im Kanton Bern unter dem Fach Natur, Mensch, Mitwelt laufen. Und es macht einen grossen Sinn, Kenntnisse über Natur, Wissen über Natur direkt draussen zu erleben. Beim Tun, beim Erleben, beim Lochen, beim Graben, beim Forschen, beim selber nachprüfen. Stimmt das, was die Lehrer uns im Schulzimmer erzählen?
Wie machen denn Kinder mit? Ich meine, die sind ja heutzutage schnell abgelenkt durch verschiedenste Computerspiele oder eben durch Spielplätze. Wie reagieren denn Kinder auf ihre Angebote, auf ihre Unterrichtsangebote?
Sie kommen sehr gerne raus und sie natürlich sehr begeistert von dem allem, was wir ihnen zeigen. Wir müssen aber und wollen ja spielerisch ihnen ein bisschen den Lupenblick schärfen. Also es geht auch darum, dass sie über das Erleben können, zum Beispiel Pflanzen, jetzt hier zum Beispiel gerade am Boden, mal schauen.
Also mit dem Pilzbefall.
Wir schauen jetzt nicht da, wir schauen jetzt nebendurch und sehen zum Beispiel hier Roteicheln, die am Boden liegen, jetzt den ganzen Winter gelegen sind. Und bei diesen Roteicheln kommen jetzt langsam schon die Wurzeln raus. Und zum Beispiel, wenn man den Kindern das zeigen kann und er so eine pflanzen kann und schauen, wie da die Wurzeln runter in die Erde wachsen, wie das Keimblatt kommt, ist das wie ein Abenteuer für die. Das ist auch spannend.
Was kommen denn so für Fragen von den Kindern?
Ui. Also die Kinder die schauen einfach mal und machen einfach mal. Das ist auch unsere Art, sie an die Natur herzuführen. Also vielleicht, wenn ich Ihnen ein Beispiel bringen kann, wenn wir in den Wald kommen und jetzt liegen am Boden ganz viele Äste, dann gehen wir nicht einfach über die hinweg, sondern wir schauen sie ganz genau an, wie die zum Beispiel. Und dann sieht man zum Beispiel eine Buchenknospe und die packen wir gerade aus. Dann tun wir da ein Schüppchen nach dem anderen mit den Kindern auspacken. Jedes kann eins auspacken. Und dann lernen sie dabei, aha, da innen hat es etwas. Und dann fragen sie sich zuerst, ja, was ist es? Ist es ein Tier? Oder ist es eine Feder, die da vorkommt? Oder ist es eine Blume? Und nachher, mit der Zeit, sieht man, das sind ganz kleine, feine Blättchen. Die ersten Blättchen vom Frühling. Sie lernen gleichzeitig
auch. Sieht wunderschön aus, ja.
Ist ganz fein, dann streicheln sie sich damit. Es könnte auch so ein Schminkpinsel sein oder so. Und dann lernen sie aber darüber auch gerade die Unterschiede. Also andere Knospenarten.
Frau Miranda, hat sich das verändert? Was meinen Sie, sind Kinder heute lernbegieriger, weil sie nicht mehr so viel in der Natur sind? Oder hat sich da gar nichts verändert gegenüber der früheren Jugend?
Ich glaube, die Begeisterung für alles, was lebt, die ist immer gleich. Man muss es einfach herführen, an Hand nehmen und die Möglichkeit geben, Zeit zu verbringen draussen und das alles anzuschauen, was da lebt.
Fragen die Kinder nie nach den Tieren, die es dann hier umeinander hätte?
Natürlich. Also gerade jetzt im Winter haben wir einen besonderen Winter mit viel Schnee. Da haben wir den Spuren nachgehen und endlich mal schauen, stimmt das? Hat es hier tatsächlich Füchse? Hat es hier einen Marder? Hat es hier einen Hase? Hat es hier ein Reh? Aber es hat vor allem auch viele Hunde. Das haben sie auch gemerkt. Und wir gehen aber gerne auch auf diese Tiere auf zu, wo sie manchmal auch ein bisschen Grusen davon haben, wo man kleine Tiere, die man nicht so sieht, oder wo man sieht und nichts weiss darüber, wie der Regenwurm zum Beispiel, ganz wichtig ist für die Erde und für die Pflanzen, oder halt Käfer, Tausendfüßler, oder oben jetzt in den Bäumen der Specht, der trommelt, mit Körnern, wenn man in den Wald kommt, dass man einfach über die Tiere, die eigentlich ganz nah sind, und wo man jeden Tag hört und sieht und doch nichts darüber weiss, mehr weiss. Wir schärfen so wieder Lupenblick schärfen und die Augen auf für die Sachen, die wichtig gewesen.
Kann ich mich bei Ihnen auch anmelden, nächstens in der Klasse kommen? Weil ich habe schon sehr viele Erfahrungen, man könnte wahrscheinlich stundenlang zuhören. Gibt es auch einen Kurs für Erwachsene?
Nein, das gibt es nicht. Wir arbeiten einfach vor allem über Lehrer- und Schulklassen hier. Ja.
Also das grüne Klassenzimmer in der Stadtgärtnerei Elfenau, hier in Bern, das war Ursula Miranda. Wenn die Stadt Bern etwas unternimmt, dann macht sie es richtig. Da geht es zum Beispiel um einen grünen Gürtel. Was das bedeutet, was das heisst, das erfahren wir als nächstes auf der RS1.
Questa notte sembra un film e la luna come il sole, così calda che mi brucia il cuore. Quella luce sui tuoi jeans, i tuoi occhi come il mare, le tue labbra rosse da baciare. Ti guardo e più ti guardo, so che non resisterò, sta per scoppiarmi dentro un uragano. È così magico qui sotto queste stelle e senti questa musica che sale, sale e va. E baila, baila tu vita, e baila, baila mi vita, e besame bailando, baila il ritmo dell'amor. E balla, balla bella mia, e balla, balla l'allegria, e baciami bailando, baila il ritmo dell'amor. Sembra che il ritmo è nato insieme a te. Sexy come te non c'è nessuna. Ai ai ai, è la musica che va sul tuo corpo scivola. Sembri un angelo sotto la luna. È un'emozione troppo bella, amore qui con te. È vivere ogni istante come un sogno. Con l'universo addosso che ci brilla sulla pelle, è dentro questa musica che sale, sale e va. E baila, baila tu vita, e baila, baila mi vita, e besami bailando, baila il ritmo dell'amor. E balla, balla bella mia, e balla, balla l'allegria, e baciami bailando, baila il ritmo dell'amor. Questa notte è come un film e la luna è come il sole, così calda che mi brucia il cuore. Con l'universo addosso che ci brilla sulla pelle e ha dentro questa musica che sale, sale e va.
Quando arriva, arriva!
Es heisst am Montag Vormittag der Treffpunkt. Wir sind in Bern, in der Elfenau, laufen jetzt mit der Sabine Cepeller. Sie ist Biologin bei der Stadtgärtnerei. Richtig, wieder richtig Hügel. Wir wollen nämlich jetzt herausfinden, was das ist mit diesen Magerwiesen. Das ist der eine Aspekt. Jetzt haben wir vorne erwähnt, dass ja, wenn Bern etwas macht, Bern, Stadt Bern das auch richtig macht. Sie schaut, dass Zusammenhänge geschaffen werden. Ist denn der ganze Gürtel, den wir haben, Gurten bis ich weiss nicht wohin, ist das ein komplexes Projekt?
Also man kann das nicht so sagen. Man muss einfach mal schauen, wie Bern eigentlich liegt. Das ist ja in einer wunderschönen Kulturlandschaft drin. Und das Spezielle ist ja für uns, die hier in Bern wohnen, dass man überall draussen ist und etwas davon hat, auch von den Naturlandschaften, die in Bern rum sind. Also eins davon ist eben gerade die Elfenau. Darum ist es so schön, dass wir hier sind und dort runter sehen. das ist ja wirklich etwas Einmaliges, dass man gerade am Rand einer Stadt, gerade am Rand eines Auengebiets von nationaler Bedeutung ist, mit Feuchtgebiet, mit Auenwäldern, mit kleinen Gießen drinnen, also wirklich etwas, was natürlich sehr attraktiv ist, drinnen zum Schauen. Aber das haben wir nicht nur hier im Osten von Bern, sondern wir haben auch im Westen von Bern haben wir Gebiete, die total spannend sind. Das, was sich durchzieht, ist eigentlich die Aare, die mitten durch Bern durchgeht, die Bern mehr oder weniger durchschneidet. Das ist natürlich so ein grüner Korridor, der auch für Pflanzen und Tiere eine ganz grosse Bedeutung hat. Als Verbundkorridor, also als Vernetzungsachse, dass sich die Tiere dort entlang bewegen können. Und entlang dieser Aare haben wir verschiedene Feuchtgebiete, die sehr attraktiv sind zum Schauen, zum Laufen, wo aber auch Lebensräume, wichtige Lebensräume für Arten sind, die zum Teil auch ganz selten sind worden.
Also ich verstehe es doch richtig, dass den Zusammenhang, die verschiedenen Gebiete müssen ja schon irgendwie zusammenhängen. Wie kann man denn die, nebst dem, dass sie jetzt total zerschnitten sind, wie kann man denn dafür sorgen, dass zum Beispiel Tiere, nehmen wir jetzt an, Tiere einen freien Gang haben zu den anderen Gebieten?
Man ist ja heutzutage dran, in allen Städten das Vernetzungsthema zu thematisieren. Und man muss das einfach ein bisschen auf bestimmte Tierarten muss man das fokussieren. Also das ist nicht für jede Tierart gleich. Wir wollen ja auch nicht, dass zum Beispiel ein Reh mit in die Stadt oder durch die Stadt durchschauen kann. Darum ist unser Ziel nicht das, dass wir jetzt einfach Vernetzungsachsen überall durch die Stadt durchmachen, sondern wir tun die natürlichen Vernetzungsverbundachsen, die es gibt, wie zum Beispiel eben die Aare, also der Aarekorridor. Auf der anderen Seite etwas, wo man sich vielleicht ein bisschen weniger vorstellen kann, auch ganz wichtiger Vernetzungskorridor, Gleisareal, mit einem ganz speziellen Lebensraum, der häufig auch Magerwiesen oder Ruderalfluren am Rand hat, wo der für Maureidechsen, Insektenarten und viel seltenere Pflanzenarten ganz wichtig ist. Das ist etwas, was schon besteht, wo man einfach stützen kann, indem man dort entlang wirklich einfach die Durchlässigkeit erhalten kann und auch wieder neue Lebensräume der gleichen Art kann bringen.
Das ist ja etwas, wo die Bevölkerung auch Verständnis dafür ausbringen muss, weil so etwas kostet ja auch Geld. Wie ist denn das zum Beispiel mit den erwähnten Magerwiesen? Die sind ja eigentlich, meines Wissens, gibt es die immer seltener oder gibt es jetzt künftig wieder immer mehr dank der Erkenntnisse der Biologie?
Also mit der Magerwiese ist es natürlich ein spezielles Problem. Magerwiese, die sind ja, heissen ja mager, weil sie sehr wenig Nährstoffe drin haben. Und darum sind sie für Pflanzen ganz speziell besonders und wichtig, weil das sind Spezialisten, die mit diesen mageren Verhältnissen umgehen können, die dort vorkommen können. Und das Problem ist natürlich, und das ist in der Stadt genau wie im umliegenden Land auch, wo haben wir noch magere Standorte. Wir haben in Bern ein paar ganz wunderschöne Magerwiesen, die zum Teil auch nationale Bedeutung haben. Aber das ist jetzt etwas, wo wir schauen können, dass wir die möglichst erhalten können. Dass dort eben nicht zusätzliche Nährstoffe reinkommen. Dass wir die so pflegen können, dass sie optimal sind, auch für Tiere, indem, dass, wenn wir sie mähen, dass wir immer bestimmte Randstellen lassen, wo sich dann die Tiere zurückziehen können. Aber das ist jetzt nicht etwas, das man einfach so ohne weiteres wieder neu anlegen kann.
Wir sind jetzt doch ein bisschen ausser Atem. Wir sind das ganze Gelände durchgelaufen, darauf und darab und sehen jetzt wieder an die Aare. Und sehen eigentlich von da aus, sehen wir jetzt so eine Magerwiese. Was sind denn da für besonders seltene Pflanzen dabei, dass man die auch so muss erhalten, die Magerwiese?
Hier unten, einfach wirklich typischerweise, ist das südexponiert, haben wir so eine Wiese, die eben wirklich nährstoffarm ist, ein Magerwiese ist. Ich kann jetzt hier nicht genau sagen, das ist jetzt die und die Art. Das ist das Besondere an der Magerwiese ist eigentlich, dass sie viele verschiedene Arten hat, die eben eher seltener sind oder nicht so viel vorkommen können, weil sie mit diesen mageren Bedingungen auskommen können. Aber wir haben andere Magerwiese in der Stadt Bern, wo wir auch ganz viele Orchideen drin haben, wo wir auch ein weniger bekannte Pflanzenarten drin haben, aber die sich halt auch dadurch auszeichnen, dass dort viele Schmetterlinge vorkommen können oder dass man Grillen gehört zieht im Sommer. Also das hat ganz unterschiedliche Qualitäten in dem.
Also es geht nicht nur darum, dass man da ein augenfälliges, schönes Erlebnis hat, sondern eben auch die Natur noch schmücken und eben auch hören. Gibt es eine besondere Tiere, die man dort unten könnte sehen, in dieser Magerwiese?
In der Magerwiese selber nicht. Jetzt hier in Elfenau ist eigentlich unsere ganz spezielle Art ist der Kammmolch. Das ist eine gefährdete Amphibienart, die hier noch vorkommt, so in kleinen Mulden drin. Und jetzt, wo da die ganzen Hochwasserschutzmassnahmen geplant sind, auch zwischen Thun und Bern, ist das eine der Leitarten, wo man sagt, man will unbedingt schauen, dass diese Art bleiben kann und dass man die sogar stützen kann. Das heisst jetzt für diese Art, heisst es zum Teil natürlich schon auch, dass man die Vernetzung gewährleistet. Aber auf der anderen Seite heisst es auch, dass man dort die richtigen Leichmöglichkeiten, also die richtigen Lebensräume und Fortpflanzungsorte hinbringen kann, dass sie sich auch ausbreiten und ihre Population stärken können.
Ich habe gerade gehört gestern, dass für bestimmte Froscharten, vielleicht hat es ja auch vor einer Stunde Gefahren gibt, von wegen Pilzbefall, müssen Sie so etwas auch besonders beachten?
Das tun wir, also in Bern ist das sicher auch schon festgestellt worden, das ist ja überall in der Schweiz ist das ein Thema, es ist noch nicht ein Riesenproblem jetzt hier, aber das ist etwas, das vor allem einfach die Amphibien-Spezialisten beachten, die immer wieder in verschiedene Gewässer reinstehen, dass sie einfach nicht, wenn jetzt das Gewässer verseucht ist, dass sie nachher nicht die Pilzsporen einfach in andere Gewässer überbringen. Aber wir haben jetzt hier noch nie haben wir wirklich viele tote Amphibien gesehen.
Herzlichen Dank, Sabine Tschäperle, Biologin bei der Stadtgärtnerei Bern. Also nicht, dass Sie zu falschen Gedanken kommen. Ich bin nicht einer von diesen Vandalen, die in der Stadt Bern irgendwo anbieseln. Sie müssen jetzt auch nicht unbedingt aufs WC rennen. Das ist jetzt nämlich ein Brunnen hier in der Orangerie von der Elfenau, von der Stadtgärtnerei. Und da innen habe ich versucht, ein paar Fische zu interviewen. Die sagen ums Himmels Willen einfach gar nichts. Aber bei mir zu Gast ist jetzt Kathrin Reist. Sie ist Leiterin von der Blumenläden und von der Dekoration. Wir sind in der Orangerie, ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Mit den Haufen Pflanzen da drinnen sind Topfpflanzen. Ich könnte mir gut vorstellen, das wären Pflanzen, die wir daheim könnten in der Wohnung haben könnten. Was sind das für Pflanzen, die wir jetzt hier drinnen überwintern?
Das sind unsere Mietpflanzen. Wir haben einen Haufen Südpflanzen, Kübelpflanzen, die wir im Sommer nachher ausmieten. Also, die irgendwie bei Restaurant, bei den Gartenwirtschaften rumstehen, über ein paar Monate, die wir vermieten und dann zurücknehmen zum Überwintern.
Die Goldfische hier hinten, die kommen dann in den stadtgärtnerisch eigenen Teich. Die sind jetzt hier drin. Also die überwintern die Pflanzen hier drin. Hier drin ist es aber zwar auch relativ kühl, halt, aber eben doch nicht so kalt, dass sie Schäden nehmen könnten, oder? Die Pflanzen werden vermietet. Sie sind auch zuständig für Blumenläden bei den Friedhöfen. Die Stadt Bern hat 3 Friedhöfe, die ihr betreut. Was sind da die wichtigsten Aufgaben als Stadtgärtnerei?
Die Stadtgärtnerei betreut die Friedhöfe. Die sind gepflegt, die auch wie Parkanlagen sind das letztlich auch, macht die Totengräberei. Das ist ein ganzes Gebiet, wo man dann wirklich mehr Zeit braucht, um sich über das zu unterhalten. Ich habe vor allem zu tun mit den Blumenläden auf diesen Friedhöfen. Wir bieten eigentlich alles an, was sonst ein Blumenladen anbietet, in der Stadt auch. Aber wir sind natürlich spezialisiert auf die Trauerbinderei. Und auch den Kontakt mit den Leuten, die auf den Friedhof kommen, ihre Gräber besuchen und selber anpflanzen wollen. Für die haben wir alle Pflanzen parat.
Also Sie haben Ihre Aufgabe schon komplett umrissen. Da habe ich jetzt schon eine grosse Ahnung und unser Publikum hat auch schon eine grosse Ahnung bekommen. Sie sagen, und das ist mir aufgefallen, Sie haben auch so quasi wie eine soziale Aufgabe bei diesen Friedhof. Was ist denn speziell an dieser sozialen Aufgabe? In welcher Beziehung meinen Sie das?
Es hat natürlich vor allem Senioren, ältere Leute, die ihre Gräber noch pflegen. Das ist etwas, was junge Leute nicht mehr so viel machen, weil man halt auch nicht mehr am Ort ist, wo man lebt und stirbt. Man tut man nicht mehr am gleichen Ort. Das sind viele ältere Leute, die auf den Friedhof kommen und Geschichten erzählen. Es sind ihre Geschichten von ihren verstorbenen Leuten. Es sind Leute, die in einem Trauerfall kommen, Kränze bestellen können, die auch zu erzählen haben von ihren verstorbenen Leuten. Es hat ganz viel zu tun mit Zuhören, mit Präsenz, mit Leben an einem Ort, wo vor allem die Toten sind.
Sind das noch Zusatzausbildungen, die dann Ihre Floristinnen machen?
Wir lesen die Floristinnen ein bisschen natürlich nach dem aus, also mit nach einer Sozialkompetenz und ein bisschen erfahrener Floristinnen. Nicht vielleicht sehr gerade direkt auf der Stifte, sondern solche, die schon etwas erlebt haben.
Also Lebenserfahrung ist in diesem Bereich besonders wichtig. Trauerarbeit über Kontakt mit den Menschen, die betroffen sind. Gibt es dann auch Seniorinnen und Senioren, die eigentlich nur erzählen können?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und das merken wir jetzt gerade, wo eben der Frühling anfängt, nach einem sehr, sehr langen Winter. Das war ein langer Winter für Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, die kaum mehr draussen waren. Jetzt, wenn sie wieder rauskommen, sind sie sehr froh um ein offenes Ohr. Klar ist immer noch ein Primali oder irgendein Röseli oder so ist schon noch zu verkaufen, aber letztlich ist sehr, sehr viel Gespräch.
Jetzt gibt es ja gerade auf einem Friedhof, früher hat jede Familie eigene Gräben gehabt, zum Beispiel. Oder Personen haben einzelne Gräben gehabt. Jetzt kommt immer mehr das Gemeinschaftsgrab auf. Ist das für eine Stadtgärtnerei quasi eine Erleichterung oder eine Herausforderung?
Es ist sicher beides. Es ist eine Erleichterung in dem Sinne, es gibt weniger Arbeit. Wir haben ja auch immer knappere Ressourcen, das schon. Aber es ist natürlich so, dass man sich muss überlegen, was gibt es für andere Bestattungsarten, was gibt es für andere Kulturen, die Gräber haben. Es ist eine Herausforderung sicher mit dieser neuen Friedhofskultur umzugehen, die sicher erstmal rückläufig ist für uns, primär.
Also das heisst, Sie haben weniger Arbeit, Sie haben weniger Aufträge zu erfüllen, Sie haben weniger Blumengebinde zu machen. Bleiben wir doch noch schnell bei den Blumengebinden. Einfach rein ästhetisch, jetzt hat sich das verändert in den letzten 20 Jahren, wie ein Kranz ausgesehen hat.
Ja, wir hoffen es doch, dass es sich das ein bisschen verändert hat. Was natürlich bleibt, ist ein Kranz. Und die Kranzform ist letztlich eine symbolische Form für das Endlose vom Leben. Und damit, das Immergrün ist sicher auch eine Symbolform, die heisst, es ist eine Art der Wiedergeburt. Also in der Trauerbinderei werden wir immer Formen finden, die traditionell sind, was das auch soll. Weil Ritual sind etwas, wo man eine Tradition, das ist eine Struktur in einer Zeit, wo man ins Chaos geht, wenn jemand stirbt. Aber es ist natürlich sicher so, dass man nicht mehr ausgerechnet nur mit den gleichen Blumen arbeitet, das heisst Gerber oder Nägel, sondern man hat doch ein bisschen andere Sachen zur Verfügung und man kann individueller auf die Wünsche eingehen. Und das ist das, was eigentlich sich das Grösste am meisten verändert hat, die Individualisierung auch von diesen Sachen.
Weil es mehr Geld rum hat noch?
Nein.
Das hat mit dem nichts zu tun? Nein. Sondern einfach mit der Lust oder mit dem Begehren oder mit der Sehnsucht, neue Sachen zu machen?
Es hat damit zu tun, dass ganz viele Leute eben keine Blumen mehr wollen, dass Blumen erwähnt werden anstatt Blumen, gedenke man. Und dass die Leute, die Einsicht haben, dass Blumen etwas ganz Wichtiges ist in einem Trauerprozess, die wollen nachher auch genau wissen, was es ist. Und wollen wie ein Abbild von ihrem Gefühl oder vom verstorbenen Menschen haben mit diesen Blumen.
Gibt es eine Blume für Sie, wo Sie sagen, also die würde nie und nimmer passen für irgendein Trauergebinde, Frau Reist?
Nein, ich glaube, ausschließen kann man eigentlich nicht.
Sie machen ja auch Kurs, Sie sind ja zuständig für Deko, Sie sind zuständig für die Blumenläden, Frau Reist, Katharina Reist. Sie sind ja zuständig für Kurs, Deko, machen Kurs für Advent. Was kommen da für Leute zu Ihnen?
Das sind die Leute, vor allem aus der Stadtverwaltung. Wir bieten die Kurs vor allem der Stadtverwaltung an. Innerhalb, das sind relativ viele Leute, die bei uns arbeiten, bei der Stadt, und die auch eine Möglichkeit haben, bei uns auch zu lernen, für ihre eigenen Häuser daheim, ihre Dekorationen selber zu machen. Und das gibt natürlich nachher Angehörige, die kommen, und das weitet sich nachher ein bisschen aus.
Also bis in ein paar Jahren sind die einzige Gärtnerei auf der Stadt Bern?
Sicher nicht, und ich hoffe so nicht, dass wir das sind.
Ist denn die private Konkurrenz in der Stadt Bern, alle Blumenläden, die es ja auch gibt, auch eine gewisse Bereicherung, eine gewisse Herausforderung?
Absolut. Es hat Konkurrenz, denke ich, belebt das Geschäft sowieso. Und es ist so, dass die Trauerbinderei eher ein bisschen unter den Karren kam, auf Deutsch gesagt. Und das ist gut, wenn da wieder ein bisschen etwas geht. Wenn man das auch als Herausforderung versteht, als gestalterische und als kommerzielle natürlich auch.
Frau Reist, was ist Ihre allerliebste Pflanze, die Sie daheim haben im Garten?
Noch vor 10 Jahren hätte ich sagen können, ich habe eine Lieblingspflanze. Unterdessen ist, glaube ich, jedes einzelne Pflanzenwesen, je nachdem, wie es gewachsen ist, kann ein Liebling werden. Und es kann etwas Wunderschönes, kann ich das Gefühl haben, ja, es geht mir jetzt überhaupt nichts an. Ich kann es nicht mehr sagen.
Sie können es nicht mehr sagen, aber Sie wissen, wie mit den Pflanzen umgehen, wem Blumen pflanzen, wie sie pflegen. Das ist das Thema in der nächsten Abteilung hier im Treffpunkt auf DRS1. Merci vielmals, Frau Reist.
Sur les murs, le nom de ceux qu'on aime. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre.
jour sur le monde endormi. Des mots sur mon gravé pour ne pas oublier, pas tout changer. Mais longeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on est, des messages pour les choses à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. Jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève.
L'amour se lève.
L'amour se lève. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève.
L'amour se lève.
L'amour se lève. Sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos rêves, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs au fond de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. À bonjour,
à bonjour.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight. All rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I am your lady and you are my man. Do all
deres Eis mit dem Treffpunkt. Schön in der Kraft der Sonne. Die Sonne strahlt hier aufs Gebiet der Elfenau. Der Treffpunkt, wir sind unterwegs in der Region, sozusagen in der Hauptstadt, bei der Stadtgärtnerei. Was für Aspekte, was für Berufsrichtungen gibt es alles in der Stadtgärtnerei? Natürlich haben die Mann und Frauen mit Pflanzen, das sind Gärtner und Gärtnerinnen. Es gibt aber auch Biologen und Biologinnen, die Projekte begleiten. Jetzt reden wir aber konkret von Pflanzen. Vorher haben wir es gehabt von Pflanzen, die vermietet werden von der Stadtgärtnerei Bern an Anlässe. Hinter mir links auf der linken Seite ist ein Schauhaus, ein Glashaus mit etwa 3, 4, wenn ich, jetzt kannst du den Überblick nicht, ich glaube, 4 verschiedenen Gebäuden, 4 verschiedene Glashäuser, wo 3 verschiedene Glashäuser, dort hat es Kakteen drin, dort hat es Orchideen drin. Die sind das ganze Jahr so, wie sie sind, einfach wunderschön. Aber jetzt reden wir von jetzt. Und da gehe ich zum Gespräch mit dem Herrn Zurbuchen. Das ist der Lukas Zurbuchen, Leiter von der Blumenproduktion. Guten Morgen, Herr Zurbuchen.
Guten Morgen.
Jetzt sind wir genau da, wo ja eigentlich die Arbeit von einem Stadtgärtner anfängt. Wir sehen hier im Hintergrund auch 2 Kollegen, die wacker am Häckeln sind. Was machen jetzt die genau da? Ist das die typische Arbeit, die man jetzt kurz vor Frühlingsbeginn macht?
Wir sind hier in Elfenau und das ist ein Wechselflor-Rabatte. Und die 2 Kollegen tun jetzt Jäten hier, dass die Blumen, die jetzt da langsam zu blühen kommen, dass die wirklich richtig zur Geltung kommen.
Wir beschreiben mal die Blumen. Ich kenne es nicht. Ich sehe violette Blumen. Das ist eine, die ich eigentlich eher selten sehe in so Blumenrabatt. Ist das eine neumödische?
Die violette Blume, die wir hier sehen, das ist ein Iris. Und das ist eine Pflanze, die es eigentlich natürlich schon lange gibt, aber wo man neuerdings häufiger antrifft in diesen Blumenrabatten.
Woher kommt dieser Trend zu so einer Blume? Mich dunkelt, es sei nicht so üblich gewesen. Sie ist leicht, ich würde sagen, hell, dunkel, violett. Dann gibt es auch noch lilafarbige, wenn nicht alles täuscht. Woher kommt denn mal so ein Trend zu so einer Pflanze?
Die Pflanzen werden gezüchtet. Jetzt die Zwiebelpflanzen, die wir hier vor uns haben, sind vor allem von unseren nördlichen Nachbarländern in Holland werden die gezüchtet. Und das kann sein, dass es neue Sorten hat in der letzten Zeit, die jetzt einfach hier in den Katalog vorhanden sind, die man jetzt frisch beziehen kann und nachher kann setzen hier.
Dann haben wir natürlich, und das kenne ich, die weißen Schneeglöckli, dann haben wir noch Krokusse. Krokus hat es da auch ein paar, jawohl. Und dann hat es schon so wie Tulpen. Könnte das Tulpen sein? Bin ich da richtig?
Ja, da seid ihr richtig. Das sind Tulpen, die in den nächsten Wochen, wenn es so schön warm bleibt, auch werden blühen.
Sie sind am Unkraut säen, nicht säen, natürlich nicht, am Jätten. Jetzt, wenn ich das Feld so anschaue, es ist so circa, was soll ich sagen, 6 auf 6 Meter, 36 Meter gross, auf der anderen Seite nochmal etwa 6 auf 10, 12 Meter gross. Mich dunkt, es hat ein bisschen System. Ist das ein Testgarten, den ihr hier habt?
Das hat ein System drin, das ist aber nicht unbedingt ein Testgarten. Das ist eine sogenannte Wechselflor-Rabatte. Das heisst, wir tun zweimal im Jahr tun wir die Rabatten, die es etwa 15 davon gibt, in der ganzen Stadt Bern herum, tun wir die neu bepflanzen. Und da haben wir immer ein Thema. Das ist jetzt zum Beispiel das Thema der Blütenteppich. Und zu diesem Thema sind in der ganzen Stadt um die Rabatten bepflanzt worden. Und das Besondere an diesen Bepflanzungen ist, dass wir jetzt hier, wenn wir drüber schauen, so einen blau-lila Ton haben. Mit der Zeit aber, wenn wir jetzt ein bisschen warten, ein paar Wochen später, wenn die Tulpen blühen, kann die Rabatte total anders aussehen, mit ganz anderen Farben. Und der Blütenteppich, der tut auch so, kann in diesen Wochen, wo er blüht, kann der verschieden ausgesehen. Und das ist das Besondere daran.
Wem seine Idee ist das gewesen? Das ist die Idee von der Gemeinderätin Regula Ritz, eure oberste Chefin?
Von woher das die ursprüngliche Idee ist, das kann ich nicht abschliessend beurteilen, das weiß ich nicht. Aber es ist von unserer Leitung her, vom Stadtgärtner her, ist das so verordnet worden, dass wir das machen. Und mit sehr grossem Erfolg. Es kommt sehr gut an bei der Bevölkerung. Die Rückmeldungen, die wir haben, sind recht gut, ja.
Das ist das Konzept, das Jahr also ist Blütenteppich. Was ist denn das nächste Jahr? Haben Sie schon eine Idee, was es nächste Jahr gibt? Sind Sie denn da schon am Denken oder Arbeiten sogar?
Ja, das sind wir 2 Jahresplanungen, die man macht. Und nächsten Sommer, wenn im Mai die Rabatten neu angepflanzt werden, dort haben wir nachher das Thema der superbunte Garten. Und wie es der Name sagt, sind die sehr, sehr bunt. Also jeder Farbbereich, der da nur vorkommt, sieht man nachher in den Rabatten.
Könnt ihr eigentlich auch bei anderen Stadtgärtnereien in der Schweiz ein bisschen spionieren, was die selber so machen?
Ja, das ist nicht eine Spionage, die man hier machen, sondern wir haben einen regen Austausch. Wir tun zusammen besprechen, was sich bewährt. Wir tun manchmal auch Leute einladen von anderen Städten und die geben ihre Erfahrungen, die sie machen können, weiter.
Passiert das über den Verband der Stadtgärtnereien?
Teilweise, ja.
Und da treffen ihr euch und tauscht euch aus auch über Erfahrungen mit Pflanzen, welche Pflanzen, dass man könnte, wenn nicht zum Beispiel?
Ja, das ist ja so.
Reden wir jetzt für alle, die ja daheim einen Garten haben, was für Blumen soll man jetzt zwingend pflanzen oder müssen wir noch warten, bis die Eisheiligen kommen?
Also jetzt kann man Pflanzen wie Stiefmütterli, die Hornfeierli oder auch, wenn man Blumenzwiebeln, also Tulpen, Narzissen und Krokus kann kaufen, die kann man jetzt kaufen und eigentlich bedenkenlos raus tun. Wenn es einen starken Frost gibt, muss man da bedenken, dass es die Blüten kann nehmen, dass es also wüste Blüten geben kann. Die Pflanze an und für sich sollte nicht kaputt gehen. Wegen den Eisheiligen, die ihr habt angesprochen, die sind im Mai. Und man kann allgemein sagen, die Sommerblumen erst nach dem Muttertag raus tun.
Muttertag ist am 10. Mai, Frühlingsbeginn am 20. März, 20. 21. März. Sie sind eigentlich gewappnet und bereit für alle kommenden schönen Ereignisse. Jetzt Ihre schönste Blume, was ist Ihre Herzblume?
Also meine Herzblume, das sind die Orchideen. Das sind sehr viele unterschiedliche Sorten und Arten gibt es dort. In den Tropen kommen sie vor, wie bei uns in den Bergen. Also ein sehr weites Verbreitungsgebiet haben sie. Und das ist eine Pflanzenart, eine Pflanzenfamilie, die mich fasziniert.
Ich denke, Sie könnten sagen mir Geranien.
Granium, das sind natürlich auch sehr schöne Pflanzen. Die Pflanzen, da tun wir Gärtner allgemein, kann man Geld verdienen damit, weil sie vielen Orten auf den Balkonkästen man antrifft. Aber es ist natürlich eine Pflanze, die man so häufig sieht. Und die Orchidee im Vergleich dazu hat wunderbare Blüten. Ist einfach noch etwas Faszinierendes für mich persönlich.
Braucht denn jetzt ein Geranium mehr oder weniger Pflege? Natürlich eher weniger Pflege als eine Orchidee, oder?
Wie ich schon bereits gesagt habe, gibt es Orchideen wirklich sehr vielen Orten. Jetzt, wenn man die tropischen Orchideen nimmt, die bei uns daheim in der Fensterbank stehen, dann gibt die Orchideen natürlich mehr zu tun im Durchschnitt als ein Granium. Es gibt natürlich Orchideen, die wir aber auch im Garten setzen können, und die gibt natürlich entsprechend weniger Pflege als das Granium, das wir dann regelmässig gießen müssen.
6. Mai ist der Geranienmarkt in der Stadt Bern. Da müsstet ihr doch eigentlich jetzt alle irgendwo mit lauter Geranien rumhantieren sein. Das geht so lange, geht das ja nicht mehr. Wie bereitet ihr das vor?
Das ist genau richtig so. Wir haben im Januar sind die Granium bei uns angeliefert worden. Das waren Jungpflanzen, die haben wir eingetopft. Und gerade letzte Woche haben wir diesen Granium, die jetzt schon recht gross geworden, haben wir die gezügelt in ein neues Gewächshaus. Und dort haben wir mehr Platz gegeben, dass sie jetzt schön zweckwachsen können, zu grossen, wunderbaren Pflanzen, die wir eben an diesem Granium-Merit am 6. Mai auf dem Bundesplatz werden verkaufen.
13 Stände hat die Stadtgärtnerei in dem Geranium-Markt. Wie viele Sorten gibt es denn eigentlich von Geranien?
Wir bieten 28 verschiedene Sorten dort anbieten. Und das ist ein recht breites Sortiment an aufrechten Granium, hängenden Granium und auch halbhängenden Granium.
Jetzt hat das Geranium immer noch das Image, es sind grossmütterliche Pflanzen und es ist ein bisschen bieder, wenn man Geranium vor das Fenster stellt. Wie kommt das Image? Wieso kommt das so daher?
Geranium kennt man natürlich seit jeher als Pflanze, die sich sehr gut eignet. Und in den letzten Jahren sind sehr viele neue Sorten dazu gezüchtet worden. Lilafarbige, rosafarbige, zweifarbige und ab diesem Jahr gibt es sogar ein gelbes aufrechtes Granium. Also man sieht, die Züchter haben nicht geschlafen und das Image, das vielleicht ein bisschen verstaubt war, sie probieren da entgegenzuwirken, indem sie eben moderne, trendige Farben züchten.
Herr Zubuchen, lassen Sie mich raten, es gibt ja auch Geranien, die heisst Stadt Bern. Ist denn die gelb-schwarz?
Nein, die ist nicht gelb-schwarz. Das gibt es noch nicht bei den Granium, aber wer weiß, vielleicht bringt man das noch her. Die Stadt Bern, das ist ein rotes Granium und viele in der Schweiz kennen die Stadt Bern. Es eignet sich hervorragend, für eben an das Wetter rauszusetzen. Es ist regenbeständig und am Granium-Merit tun wir selbstverständlich Stadt Bern Granium verkaufen.
Herzlichen Dank, das ist der Lukas Zubacher, Leiter der Blumenproduktion bei der Stadtgärtnerei Bern. Wiederholen Sie es gerne nochmal. Warten Sie jetzt mit Anpflanzen bis am 10. Mai, dann ist Muttertag. Und dann können Sie fröhlich drauf losgehen, dann ist der Frost eigentlich dann nicht mehr so gefährlich. Sollte es trotzdem noch ein bisschen geben, es ist dann nicht mehr so eine grosse Gefahr. Es sollte auch kein Frost mehr geben. Der Treffpunkt war unterwegs gewesen, zu Bern heute. Wir haben ein bisschen viele Sachen erfahren von den Aufgaben der Stadtgärtner. Zuständig auf den Friedhöfen, zuständig hier im Fall der Stadt Bern auch für Vermietungen von Pflanzen, aber auch für Bepflanzung, dass eine Stadt wie zum Beispiel eben Bern eben auch eine schöne Falle macht. Der Treffpunkt auf dem Eis heute aus der Elfenau von der Stadt Bern.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.